übers Wasser laufen. Michael, mach mal die Folie ran. Nichts ist unmöglich. Glaubt ihr das? Nichts ist unmöglich. Ich möchte mit euch heute ein Wunder Jesu anschauen, wo ich mich gefragt habe, Jesus, warum? Warum? Warum machst du das? Schon bei der Hochzeit zu Kana, Wasser in Wein, in viel Wein, guten Wein, da konnte man schon fragen, ist das nicht zu viel des Guten? Ja? War das wirklich notwendig? Schon das war ja mehr als notwendig gewesen. Aber hier spaziert Jesus auf dem Wasser und man bekommt den Eindruck, einfach nur, weil er es kann. Einfach nur, weil er es kann, oder? Jungs, seht mal her, was ich drauf habe. Nein, ich nehme nicht an, dass Jesus damit angeben wollte. Ja. Aber doch kenne ich nach meinem Empfinden zumindest, ich kenne dringlichere Situationen, die ein Wunder bräuchten. Ihr auch? Ich kenne viel, viel dringlichere Situationen, die ein Wunder bräuchten. Bei anderen Wundern hat Jesus Menschen geholfen, Kranke geheilt, Tote auferweckt, Dämonen ausgetrieben. Aber hier, schaut mal Jungs, was ich kann. Was wollte Jesus mit diesem Wunder bezwecken? Hätte es das gebraucht? Wir wollen uns dieses Wunder mal so genauer anschauen, uns darüber Gedanken machen. Wir befinden uns im Kapitel 6 des Johannesevangeliums am See Genezareth. Und ich lese zunächst mal diese Begebenheit im Ganzen und dann wollen wir uns so Stück für Stück daran vorarbeiten. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab, also die Jünger Jesu, hinab an den See und sie stiegen in das Boot, oh, jetzt bin ich aber zu hören, in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Und es war schon finster geworden und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es, fürchtet euch nicht. Sie wollten ihn nun in das Boot nehmen und zugleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. Wenn man diesen Bericht so zum ersten Mal liest, dann könnte man meinen, es handelt sich um eine andere Begebenheit als die, von der der Evangelienschreiber Matthäus oder auch Markus berichten. Aber alle drei reihen diesen Bericht nach der Speisung der 5000 ein und da macht uns das klar, es handelt sich um dieselbe Begebenheit. Aber warum hat Johannes so sehr sparsam berichtet, könnte man ja meinen. Ja? Sehr sparsam, für mich sogar eigentlich wichtige Details weggelassen. Und als Bibelausleger ist man geneigt eher, wenn man schon über dieses Wunder sprechen sollte, eher den Text von Matthäus oder Markus zu nehmen, weil man da mehr Stoff, mehr Vorlage für eine Botschaft hat, als hier bei dem knappen Bericht von Johannes. Aber wir wollen heute mal schauen, was ausgerechnet Johannes so wichtig geworden ist an diesem Ereignis, was ihm wichtig war weiterzugeben, warum er vielleicht auch andere Dinge weggelassen hat, was sein Fokus war. Wie gesagt, es war der Abend, nachdem Jesus das Brot und den Fisch vermehrt hatte. Die Jünger gingen wieder runter von dem Berg an den See, Vers 16. Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See. Nachdem die vielen Menschen satt geworden sind, bedient worden sind von ihnen, war es Zeit, wieder abzureisen, diese Stelle wieder zu verlassen. In anderen Berichten erfahren wir sogar, dass Jesus seine Jünger gedrängt hatte. Ja, sie sollen doch verschwinden, sollen wegfahren. Den Rest würde er alleine machen. Die Leute heimschicken, Spuren beseitigen und noch ein Meeting mit dem Vater. Das war so sein Plan gewesen. Johannes sagt nichts davon. Und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Was mag den Jüngern durch den Kopf gegangen sein in diesem Moment? Ja, als sie ohne Jesus nach Kapernaum aufbrechen. In dem Boot, in dem sie gemeinsam gekommen sind. Ja, also versucht euch mal so ein bisschen bildlich in diese Situation rein zu versetzen. Ja. In dem Boot fahren sie weg, in dem sie gemeinsam, ja, Jesus wird schon irgendein anderes Boot finden und anheuern. Oder nimmt er den langen Fußmarsch auf sich um den halben See herum, die nächste Fähre. Was würde den Jüngern durch den Kopf gegangen sein? Kam keiner auf den Gedanken, dass Jesus über dem Wasser gehen könnte. Ich denk's nicht. Sie das mit eingeplant haben, diese Möglichkeit, dass doch Jesus über das Wasser gehen kann. Keiner hat sich das in diesem Augenblick vorstellen hätte können. Genauso wie du vielleicht in deiner Situation jetzt, in der du momentan stehst, keine Lösung dir vorstellen kannst. Jedenfalls ließen sie Jesus zurück, fuhren los mit dem Boot Richtung Kapernaum. Boot fahren, das war easy. Mindestens für 5 der Jünger war das tägliche Arbeit gewesen, als Fischer Petrus, Andreas, Jakobus, Johannes, Philippus, sie stammen aus dieser Gegend, das war kein großes Ding, da kannten sie sich aus, das geht auch mal ohne Jesus. Boot fahren, das können wir, das geht auch mal ohne Jesus. Man bekommt den Eindruck, so wie das Johannes hier berichtet, als haben die Jünger bei der Abfahrt sich überhaupt gar keine Gedanken gemacht, gar nicht an Jesus mehr gedacht. Ja, ihn vielleicht vergessen, soll er doch selber sehen, wie er nachkommt. In einem alten Gospelsong gibt's eine Liedzeile, die geht ungefähr so. Wenn der Weg, den wir gehen, zu leicht wird, besteht die Gefahr, dass wir ihn versuchen, alleine zu gehen. Wenn der Weg, den wir gehen, zu leicht wird, besteht die Gefahr, dass wir versuchen, ihn alleine zu gehen, ohne Jesus Christus. Kann das sein? Als es aber Abend geworden war, gingen seine Jünger hinab an den See und sie stiegen in das Boot und fuhren über den See nach Kapernaum. Was das Jesus wird, schien kein zu interessieren. Und die Frage, die wir uns auch immer wieder stellen dürfen, haben wir Jesus mitgenommen? Auf unserem Lebensweg, auf unserer Reise, auf unserer Bootsfahrt haben wir Jesus im Boot, haben wir ihn in unser Leben mit hineingenommen, in unsere Lebenssituation, in das, was uns vielleicht gerade vor Augen steht, in das, was uns herausfordert. Die Jünger springen ins Boot, hier auf dem See kommen wir alleine klar, lassen Jesus zurück. Und die Frage ist, könnte das auch uns passieren? In dem Alltag, in den Bereichen, wo wir uns auskennen, wo wir uns zu Hause fühlen, dass uns das gut gelingt, wo wir keine großen Schwierigkeiten haben. Wir leben unser Leben und vielleicht gehen wir sogar den Weg, den Jesus uns angewiesen hat. Ja. Aber vergessen, ihn mitzunehmen. Denken, schaffen es in eigener Kraft, wir können's, wir brauchen Jesus momentan nicht. Wir verpassen, im Kontakt mit ihm zu bleiben. Und kommunizieren vielleicht weniger, Gemeinschaft lässt nach. Wird der Weg zu leicht, dann stehen wir in Gefahr, auch wir, ihn allein zu gehen. Und es war, Vers 17b, und es war schon finster geworden. Es passiert, was passieren musste. Es wurde finster. Ja. Es war finster, dunkel geworden. Übrigens, das war nichts Überraschendes. Wer am Abend losfährt, muss damit rechnen, dass es dunkel wird, oder? Und auch wir sollten damit rechnen, dass unser Leben nicht nur aus hellen Stunden besteht. Nicht nur aus Sonnenschein, sondern auch aus dunklen, finsteren Stunden, wo wir nichts mehr sehen, wo wir die Orientierung verlieren, wo wir uns vielleicht die Situation anders wünschen würden. Aber diese Zeiten, und das möchte ich uns sagen, diese Zeiten gehören dazu, sind unvermeidlich, finster. Das gleiche Wort, was im Griechischen hier von Johannes benutzt wird, das gebraucht er auch, wenn er von einer geistlichen Finsternis spricht. mit einer geistlichen Finsternis, ja, die Folge von Sünde, Machtbereiche der Finsternis, Dunkelheit, Finster, das Gleiche wird da verwendet. Aber, ihr Lieben, und das ist die gute Botschaft, es gibt keine Finsternis, kein Dunkel, in das unser Herr Jesus nicht hineinkommen könnte. Glaubst du das? Nichts ist in deinem Leben so finster, dass unser Herr Jesus nicht da hineinkommen könnte. Nichts von alledem, was du vielleicht gerade durchlebst, nichts ist zu dunkel, nichts ist zu finster für Jesus. Wir wünschen uns, oder vielleicht haben sich auch die Jünger damals in der Stunde, wo es dann finster wurde, gewünscht, dass Jesus bei ihnen wäre, ja, in ihrer Nähe. Weil, weißt du, in der Nähe Jesu sieht auch deine Finsternis anders aus. Sieht jede Finsternis anders aus, wenn Jesus bei uns ist. Dann sieht die Finsternis nicht mehr so beängstigend aus. Doch es heißt erstmal weiter, und Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen. Hier stellt sich für mich die Frage wieder, wie hatten sie sich das vorgestellt? Ja. So eine Aussage, Jesus war noch nicht zu ihnen gekommen, birgt doch irgendwie auch diese Hoffnung, dass er hätte schon da sein können. Ja. Dass er irgendwie kommen muss. Aber wie? Wie haben sie sich das vorgestellt? Zu allem Überfluss kommt ja auch noch ein starker Wind auf, der das Wasser aufwühlte, Vers 18. Und der See wurde aufgewühlt, da ein starker Wind wehte. Wir wissen, die meisten Jünger, hatte ich gesagt, sie stammen aus dieser Gegend, Galiläa, also hier Genezareth herum. Sie kannten dieses Gewässer. Sie wussten, was es mit diesem See Genezareth auf sich hat. Sie kannten die Gefahren auf. Auf diesem See sind immer, auch bis heute, immer wieder ganz plötzlich tauchen da Winde, starke Winde und Stürme auf. Der See ist eigentlich gar nicht so riesig, dass man, es wird zwar das Galiläische Meer bezeichnet, aber so groß ist er gar nicht. 21 Kilometer lang, 12 Kilometer breit, 60 Kilometer kann man ringsrum laufen. Hab das mal gemacht vor 30 Jahren, ist es jetzt schon her, um mal die Stellen persönlich kennenzulernen, wo Jesus auch gewirkt hat, um mal die Orte zu sehen. Ich habe euch eine Karte mitgebracht, genau. Oder ein Modell, wie man das so sagt, ja, mal einen Eindruck zu bekommen. Aber das Besondere, dieser See liegt 212 Meter unter dem Meeresspiegel. Und das macht die Sache schon interessanter. 212 Meter unter dem Meeresspiegel, eine ganz tief ausgeschnittene Lage an drei Seiten mit hohen Bergen umsäumt, die bis 300 Meter, also kommen wir insgesamt auf über 500 Meter, ansteigen auf kürzester Distanz. Und an den See herrscht ein subtropisches Klima. Ein subtropisches Klima, im Sommer geht's da bis auf 40 Grad hinauf. Bisschen wärmer, momentan noch zumindest als im Frankenwald. Ja. Und bei diesem Ausgleich dieser Luftströme zwischen der kälteren Luft auf den Bergen und der heißeren Luft auf dem See, kommt es immer wieder zu diesen plötzlich auftauchenden Fallwinden, hauptsächlich auf der Ostseite, und zu diesen Stürmen und Fallwinden. Ja. Also unberechenbar, oftmals unberechenbar. Binnen Minuten ist das Wasser aufgewühlt, dass es sich anfühlt, so aufgewirbelt, als wenn es kochen würde. Heute kocht man ja Wasser mit einem Wasserkocher, da ist ein Deckel drauf, da sieht man das nicht. Aber früher, noch als ich Kind war, hat man noch im Topf Wasser gekocht und hat man das so gesehen. Ja? Und genauso wie das Wasser da aussieht, so sieht dann der See Genezareth aus, als würde er kochen. Und es passiert innerhalb von Minuten. Und kann es passieren, dass auch Boote volllaufen, wie wir das auch in einer anderen Begebenheit von Jesus dann erfahren. Also es war eine reale Gefahr, will ich damit sagen. Es war jetzt nicht nur ein kleines Gewässerchen, ein Binnensee. Die Jünger sollen sich mal nicht so haben. Ein kleines Lüftchen vielleicht, ein Windchen. Ja. Nein, es war gefährlich, auch dort auf diesem See zu arbeiten, als Fischer da unterwegs zu sein oder auch ihn zu überqueren. Aber ihr Lieben, das war nicht ihr Problem. Das war nicht ihr Problem. Ihre Furcht hatte eine ganz andere Ursache. Vers 19. Als sie nun etwa 25 oder 30 Stadien gerudert waren, sehen sie Jesus auf dem See dahergehen und nahe an das Boot herankommen. Und sie fürchteten sich. Das war's, was sie zum Fürchten brachte. Die Jünger waren trotz des Windes, Verzeihung, und der Dunkelheit des Sturmes schon ganz schön vorangekommen. 4 bis 5 Kilometer vom Abfahrtsort entfernt. Die gesamte Strecke war so circa 6 bis 7 Kilometer, sagt man. Plötzlich taucht Jesus auf. Puh, keiner hat damit gerechnet. Also auftauchen ist in diesem Zusammenhang vielleicht der falsche Begriff. Er ging übers Wasser. Er ging übers Wasser. Und Johannes verzichtet darauf, uns zu berichten, dass die Jünger in eine kleine Verwirrung hineinkamen. Woanders heißt es ja, bei Matthäus oder bei Markus heißt es ja, sie dachten, es wäre ein Gespenst, der daherkommt. Ja. Aber vielleicht war auch Johannes etwas tougher gewesen als die anderen. Er war ja ziemlich eng mit Jesus und wusste, das kann nur mein Jesus sein, der da daherkommt, mein Freund. Aber die Furcht der Jünger musste er dann doch erwähnen. Das war wesentlich, das war ihm aufgefallen und sie fürchteten sich. Und zwar als Jesus dem Boot nahe kam. Was haben wohl die Jünger gedacht? Was hat ihnen Angst und Bange gemacht? Wir erfahren es ja nicht bei Johannes, doch Jesus spürte ihre Furcht und gibt sich zu erkennen. Er aber spricht zu ihnen, ich bin es. Ich bin es. Und das sollte anscheinend die Jungs beruhigen. Ich bin es. Macht euch keine Sorgen. Ach ja, der Herr geht wieder mal auf dem Wasser. Oder was wäre dein Gedanke? Nein, das war auch für sie überraschend. Das war für sie das erste Mal, dass sie das erleben. Das hätten sie so nicht erwartet. Davon bin ich überzeugt. Und so musste Jesus das nochmal betonen. Fürchtet euch nicht. Habt keine Furcht. Jesus, das ist übrigens ein Satz, den Jesus oft seinen Jüngern sagen muss. Fürchtet euch nicht. Waren sie, oder auch die Engel sagen das den Jüngern. Waren sie besonders ängstlich gewesen? Vielleicht. Gott hat ja Angst in die menschliche Schöpfung mit hineingelegt. Ja, also wir sind in der Lage, Angst zu haben. Es ist sogar in bestimmten Fällen sehr gut, wenn sich da was regt in uns. Es bewahrt uns oftmals auch vor dummen Dingen. Gott hat die Angst schon in der Schöpfung mit hineingelegt. Schon kurz nach dem Sündenfall hatten die Menschen Angst. Sie fürchteten sich. Gott hat uns so gemacht, dass wir Angst haben können. Der eine ist natürlich ängstlicher als der andere. Aber eine gesunde Angst, das ist grundsätzlich auch eine Funktion, die den Menschen schützt. Wenn dieses Empfinden der Angst allerdings gestört ist, dann wird es auch zur Krankheit durch verschiedenste Ursachen. Ja, dann wird ein Mensch krank und braucht Hilfe. Wenn das Empfinden der Angst zu gesteigert ist, ja, irrationale Angst, Phobie auch, ja, das ist eine Krankheit. Aber im Normalfall laufen im Menschen Prozesse ab, da werden Stoffe ausgeschüttet, die Biologen könnten uns das noch besser erklären. Das sagt Angst, Vorsicht, Zittern, tu das nicht. Es bewahrt. Eine gesunde Angst ist wichtig, sie bewahrt uns vor Leichtsinnigkeit. Aber was war das hier in dieser Geschichte? Wir erfahren nicht den genauen Grund ihrer Furcht. Was haben sie gedacht, was haben sie befürchtet, als sie Jesus auf dem Wasser daherkommen sahen? Jedenfalls bekommt Jesus ihre Furcht mit und beruhigt sie, indem er sich zu erkennen gibt, ich bin's, ihr braucht keine Angst zu haben. Wenn wir Jesus in unseren Situationen, in unseren Herausforderungen, wenn sich Jesus in diesen Dingen zu erkennen gibt, uns sich offenbart, uns sich mitteilt, auch dann darf bei uns die Angst schwinden. Brauchen wir keine Angst zu haben. Wenn wir in seiner Nähe sind, dann dürfen wir wissen, er hat alles unter seiner Kontrolle. Er sieht auf die Dinge, auch die Dinge, die uns momentan nicht gefallen. Und dieses Vertrauen auf einen Herrn, der es gut mit uns meint, der alle Dinge in seiner Macht hat, der ausgestattet ist mit Vollmacht und Autorität, der die Kraft hat, Dinge umzusetzen nach seinem Willen, ja, den dürfen wir immer neu vertrauen. Und das vertreibt die Angst vor alle möglichen Befürchtungen, die so aufkommen wollen in unserem Leben. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Erkennst du Jesus in deinem Leben, wie die Jünger ihn hier erkannt haben in dem Boot? Erkennst du Jesus in deinem Leben, in deiner Situation, in deinen Stürmen, in deiner Dunkelheit? Erkennst du Jesus? Und dieses Erkennen meint nicht nur Jesus, sondern dieses Erkennen, ich habe das schon oft gesagt, es spricht von einer ganz tiefen Beziehung. Ja. Erkennst du Jesus in deiner Situation? Und als die Jünger hier dann Jesus erkannten, da dachten sie nicht, unser Herr, der Angeber. Nein, nein. Sie dachten, Jesus gehört ins Boot. Ja. Jesus gehört ins Boot. Sie wollten ihn, Vers 21, sie wollten ihn nun in das Boot nehmen. Und sogleich war das Boot am Land, wohin sie fuhren. In demselben Augenblick, als sie bereit waren, Jesus in das Boot zu nehmen, hatten die Jünger wieder festen Boden unter den Füßen, Land gewonnen. Ich will heute nicht alle Gedanken bis ins Kleinste ausführen. Ich hoffe, es arbeitet in euch weiter, weil jeder steht in einer anderen Situation drinne. Wenn sich Jesus uns zu erkennen gibt und wir gewillt sind, ihn mit hineinzunehmen, ja, ihn mit hineinzunehmen in unsere Situation, dann geht es manchmal ganz schnell. Und die Situation verändert sich. Dann geht es manchmal ganz schnell und unser Leben wird wieder stabil und fest unter den Füßen. Festen Grund, das Ziel ist erreicht. Finsternis, starker Wind, aufgewühlte See, all das spielt auf einmal keine Rolle mehr. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich habe das schon einige Male erleben dürfen. Schwierigen Situationen, Herausforderungen, die sich einfach so aufgelöst haben. Weil ich bereit war, mein Enthusiasmus hinzulegen und Jesus machen zu lassen. Jesus ins Boot zu nehmen, ihn zu erkennen, sein Vorhaben, seine Macht und seine Stärke und seine Möglichkeiten und mich mal zur Seite gestellt habe. Einmal kam wieder fester Boden unter meine Füße. Wo du vorher gebetet hast, gerungen hast, vielleicht auch, keine Lösung, keinen Ausweg gesehen hast, auf einmal, in einem Augenblick, ist alles anders. Wenn du gewillt bist, Jesus mit in dein Boot zu nehmen. Weil Jesus in deiner Situation sichtbar geworden ist. Ja. Weil Jesus zu dir kam, dir nahe kam, dem Boot nahe kam. Ja. Das Boot war am Ufer, sie waren am Ziel angekommen. Und schon allein deswegen, weil sie gewillt waren, Jesus mit ins Boot zu holen. Was für ein Bild. Was für ein Bild für uns heute Morgen. Und trotzdem bleibt diese Frage, warum tat Jesus dieses Zeichen? Warum tat Jesus dieses Zeichen? Habt ihr eine Antwort? War es notwendig? Also im wahrsten Sinne des Wortes, notwendig. Hat es eine Not gewendet? In diesem Zeichen, so meine ich, offenbart sich Jesus seinen Jüngern und uns auch heute Morgen als der Sohn Gottes, der auch die gesamte Schöpfung unter seiner Kontrolle hat. Dass ihm nichts unmöglich ist. Ja, nichts unmöglich ist. Jemand, der die Naturgesetze, die physikalischen Gesetze außer Kraft setzen kann, das physikalisch Unmögliche möglich macht. Ein Gott, dem die ganze Schöpfung gehört, dem können wir uns doch voll anvertrauen, oder? Unser Leben voll anvertrauen. Unmöglich ist keine Option für Jesus Christus. Den Titel habe ich geklaut von einer Musik-LB. Unmöglich ist keine Option, ihr Lieben. Sagt mal Amen. Unmöglich ist keine Option bei unserem Gott. Obwohl dieses Wunder keine akute Not verändert hat. Es zeigt aber, dass Jesus alle Dinge in dieser Welt in seiner Gewalt hat, beeinflussen kann. Vor nichts in dieser Welt brauchen wir uns zu fürchten. Wenn Jesus an unserer Seite ist, wenn wir Jesus erkannt haben, so wie er ist, in dieser engen Gemeinschaft mit ihm leben. Ich bin es, fürchtet euch nicht. Das ist das Einzige, was in dieser Begebenheit gesprochen wird übrigens, von Jesus gesprochen wird. Im weiteren Text dann erklärt Jesus, worauf es ihn ankommt. Er hält eine sehr ausführliche und herausfordernde Rede auch, um nochmal gerade in diese jüdische Kultur hinein etwas deutlich zu machen, was ihn betrifft. Aber hier allein durch den Bericht dieses Wunders, durch diesen reinen Bericht dieses Wunders, möchte Jesus auch heute Morgen unseren Glauben stärken, unser Vertrauen auf ihn fördern. Weißt du, was bei Menschen als unmöglich erscheint, als unmöglich gehalten wird, ist bei Jesus möglich. Was Ärzte in deinem Fall für unmöglich halten, ist bei Jesus möglich. Was Politiker in den Krisen dieser Welt für unmöglich halten, ist bei Jesus möglich. Was Klima- und Umweltforscher für unmöglich halten, ist bei Jesus möglich. Und auch das, was du momentan in deiner Situation für unmöglich hältst, bei Jesus ist es möglich. Amen. Alle Dinge sind ihm möglich. Und in Gemeinschaft mit ihm zu leben, dem das Unmögliche möglich ist, das bringt ganz viel, eine unwahrscheinliche Hoffnung und Kraft und Zuversicht in mein Leben. Mit ihm möchte ich leben. Ihm möchte ich immer wieder in mein Boot nehmen, auch wenn ich es mal vergesse. Ja, immer wieder neu in mein Boot nehmen. Und das wünsche ich an jeden von euch. Diese Hoffnung, diese Kraft, diese Zuversicht, die durch Jesus Christus, dem nichts unmöglich ist, in unser Leben kommt. Amen.